Am Mikrofon ist Dietmar Ringel, ich grüße Sie. Von Pflegenotstand wird in Deutschland schon lange gesprochen. Ideen, was dagegen getan werden kann, gibt's viele und dennoch scheint die Not mit der Pflege eher größer zu werden. Woran liegt das und wie kommen wir tatsächlich raus aus dem Pflegenotstand? Darum geht es im heutigen RBB24 Inforadio Forum in Zusammenarbeit mit der Labora 2022 der Hans-Böckler-Stiftung, eine Veranstaltung im Café Moskau zugeschaltet, außerdem per Livestream. Ich hoffe, viele Menschen, Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Und das sind meine Gäste. Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Grit Genster, Bereichsleiterin Gesundheitswesen, Gesundheitspolitik bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Michaela Evans vom Institut für Arbeit und Technik an der Westfälischen Hochschule Recklinghausen-Gelsenkirchen und Eike Windscheid, der ist Experte für das Thema Pflege in der Abteilung Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung. Als vor 2,5 Jahren die Corona-Pandemie ausbrach, war der Ruf laut, wir müssen den Menschen, die in Pflege- und Gesundheitsberufen tätig sind, mehr Wertschätzung entgegenbringen. Frau Vogler, was hat sich denn seitdem getan?
Wenig, also eigentlich nichts, um es mal deutlich zu sagen. Für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die in der Pflege arbeiten, aber auch für die Kolleginnen, die sozusagen auch zur Pflege gehören, Pflegewissenschaft, Lehrende in der Pflege, haben sich die Dinge nicht verändert. Es sind nicht mehr Kolleginnen geworden. Es haben sich die Arbeitsbedingungen nicht verändert. Im Gegenteil, sie haben sich zum Teil verschlechtert. Und auch die Stimmungslage in der Berufsgruppe ist unverändert schwierig tatsächlich, weil es auch gar keine Option nach vorne gibt. Also es wird jetzt nichts aufgesetzt, was nach vorne führt, wo man denkt, okay, es könnte jetzt doch mehr Personal geben oder es gäbe doch jetzt deutlich eine gleichberechtigte Vergütungsstruktur zwischen der alten und der klinischen Pflege und so weiter und so weiter. Also viele Dinge, die man sicherlich heute diskutieren kann.
Frau Genster, das war doch jetzt eine ziemlich pessimistische Einschätzung. Teilen Sie die?
Da kann ich gut anschließen und die teile ich so. Also die Missstände waren ja vor der Pandemie schon da in der Pflege, im Gesundheitswesen insgesamt. Und mit der Wertschätzung, mit dem Applaus ist klar geworden, da muss sich dringend was tun. Und wenn wir jetzt zurückschauen, dann ist die dringend notwendige Entlastung in der Pflege, in der Altenpflege genauso wie in den Krankenhäusern nicht angekommen. Das hören wir von unseren Kolleginnen und Kollegen ganz klar. Und wir halten es für absolut erforderlich, dass es eine klare und eine verbindliche Perspektive darauf gibt, dass es mehr Personal in der Pflege gibt, dass mehr Personalvorgaben durch die Politik gemacht werden, dass der Zeitdruck aufhört und es auch eine Aufwertung gibt, vor allem in der Altenpflege, eine faire Vergütung. Das ist notwendig, damit die Pflegekräfte, die jetzt im Gesundheitswesen beschäftigt sind, gehalten werden können und auch junge Beschäftigte für den Beruf gewonnen werden können und gehalten werden können, unbedingt.
Frau Evans, woran liegt es denn, dass das so zäh ist? Weil alle sind sich einig doch, dass in der Pflege was passieren muss. Und ich meine, irgendwann ist jeder selbst betroffen, ob er selbst dann in das Alter kommt und nicht mehr so richtig alleine klarkommt oder in der Verwandtschaft. Ich kenne niemanden, der sich nicht eine tolle Pflege wünscht. Also warum ist das so schwierig?
Ja, vielleicht einmal noch mal zu dem Begriff Wertschätzung. Ne? Also Pflege hat eine hohe Wertschätzung in der Bevölkerung. Sie haben es gerade angesprochen. Die meisten Menschen wissen ganz genau, weil sie pflegebedürftige Menschen in der Familie haben, weil sie selber schon mal krank waren und im Krankenhaus waren, was das heißt, in solchen wirklich ja, existenziellen Situationen zu sein und auf Hilfe angewiesen zu sein. Ich würde sagen, das Problem ist der Begriff von Wertschätzung. Wir reden nämlich genau darüber. Ja, wir haben es auch zugelassen, dass wir sagen, ja Mensch, lasst uns doch reden über mehr Wertschätzung in der Pflege. Das, worum es aber im Kern geht, das sind wirklich strukturelle Verbesserungen der Arbeitsbedingungen. Das heißt, nachdenken auch über neue Finanzierungssysteme, gerade in der Altenpflege. Und das ist eben nicht Wertschätzung, sondern das ist Aufwertung von Pflegearbeit. Und da müssen wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen kritisch sein, dass wir zu schnell, auch zu vorschnell uns auf diese Wertschätzungssemantik einlassen und uns mit Symbolen zufrieden geben, anstatt zu sagen, hier brennt der Baum, es werden Pflegeeinrichtungen zum Teil geschlossen, es werden einzelne Wohnbereiche geschlossen, wir laufen wirklich eine massive Versorgungskrise rein. Ja, warum ist das so schwer? Weil es viele Interessen in dem Feld gibt, die da natürlich mitreden.
Herr Winscheid, es ist jetzt schon so zwischendurch einmal der Bezug zu den Finanzen hergestellt worden. Ist das am Ende die entscheidende Frage? Mehr Geld für die Pflege, dass die Leute mit mehr in der Tasche nach Hause gehen und dann sind die wichtigsten Probleme schon mal geklärt?
Also vielleicht muss man auch wirklich noch mal einen Moment vorher ein Wort dazu verlieren, wie die Stimmung insgesamt um Wertschätzung und Aufwertung von Pflege sich darstellt. Weil das ist auch das, was Michaela Evans gerade schon angedeutet hat. Wir haben ganz hohe Zustimmungswerte in der Bevölkerung beispielsweise. Also über 80% der Menschen sind sich bewusst darüber, dass es einfach eine höhere Investition in Pflege- und Gesundheitsbereiche und Branchen geben muss, gewissermaßen. Wir haben auch eine ganz hohe Zustimmung auf Prestigeskalen sozusagen, wo Pflegekräfte ganz weit oben sind. Also der öffentliche Wille, ist gewissermaßen da und total vollständig auch. Und das ist, glaube ich, das, was du, Michaela, gerade noch meintest. Gewissermaßen, da muss ich jetzt was dran anschließen, nämlich tatsächlich Finanzierung und auch das, was Frau Vogler gesagt hat. Es müssen sich Lohnstrukturen verbessern. Wir haben jetzt sicherlich den ersten Schritt gemacht, gewissermaßen. Seit September gelten jetzt auch Tariflöhne oder sind gewissermaßen stärker in das Versorgungsnetzwerk eingebunden.
Ja, vielleicht, um es mal konkret zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe, dürfen wir jetzt nur noch Pflegeeinrichtungen, Leistungen der Pflegekasse in Anspruch nehmen, wenn sie tatsächlich Tarif zahlen. Das ist neu.
Genau, das ist neu. Aber das ist auch nur ein erster Schritt. Also sozusagen, dann muss es weitergehen.
Das, ja, widersprechen Sie. Erklären Sie, Frau Evans, das war nicht ganz korrekt.
Doch. Also es ist insofern korrekt. Aber man muss dazu sagen, Pflegeeinrichtungen, die nicht tarifgebunden sind, haben jetzt drei Wahloptionen. Ja, sie können entweder sagen, okay, ich gehe in die Tarifbindung, ich schließe einen Tarifvertrag ab. Oder zweite Option, Sie können sagen, ich orientiere mich an einem für meine Region gültigen Tarifwerk. Und dann ist aber was Spannendes passiert, nämlich im Gesetzgebungsprozess wurde auf einmal ein dritter Weg eröffnet. Ja, nämlich, es gibt auch die Option, dass die Einrichtung sich am sogenannten regional üblichen Entlohnungsniveau orientieren können. Das ist natürlich abgeleitet aus Werten von Tarifverträgen und kirchlichen Arbeitsrechtsregeln. Aber wir müssen aufpassen, weil es ist nicht identisch mit einer tatsächlichen Tarifbindung.
Also das ist jetzt wahrscheinlich schwierig, in konkrete Zahlen zu fassen, aber einfach, damit man meine Hausnummer hat, für eine Pflegefachkraft, wie groß kann denn da der Unterschied sein, sage ich mal, von A ganz niedrig bis B ganz hoch? Und trotzdem ist es dann noch regelkonform.
An der Stelle muss man einfach sagen, wir haben ja auch die Situation, dass zwischen den einzelnen verschiedenen pflegerischen Settings unglaubliche Preisunterschiede sind. Wir haben von Nord nach Süden Gefälle, wir haben von West nach Osten Gefälle und wir haben zwischen den Settings Gefälle. Und wir
Settings,
also Pflegekräfte, die in der ambulanten Versorgung arbeiten oder aber im Krankenhaus arbeiten. Und da haben wir wirklich Tarifunterschiede im Bruttobereich von bis zu 1200 Euro. Und die haben alle dieselbe Ausbildung, die haben zum Teil dieselben Fachqualifikationen und das ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist ein Riesenproblem im Tariftreuegesetz, ne, zu sagen, wir orientieren uns an regionalen Situationen, wenn wir dieses Gefälle betrachten und sehen im Norden, im Nordosten wird vielleicht am schlechtesten bezahlt und dann orientieren wir uns an den regionalen Gegebenheiten, dann bleiben wir in dieser Situation und werden eben nichts verändern. Also von daher muss man das ist ein erster Schritt, wir sollen ja auch nicht alle schlecht reden, ist ja auch richtig so, aber es muss wirklich nochmal genau hingeschaut werden, damit es da eine Gleichberechtigung der Entlohnung gibt.
Frau Genster.
Also als Gewerkschaft Verdi sagen wir ganz klar, dass diese, ich würde auch nicht von Tarifvergabegesetz oder ähnliches sprechen, das hat ja nochmal andere Anforderungen, sondern es ist eine Tariflohnpflicht, die eine Krücke ist. Die ist eine Krücke, die alte Bundesregierung noch auf den Weg gebracht hat, nachdem wir uns dafür eingesetzt haben im letzten Jahr, dass es tatsächlich einen allgemeinverbindlichen, bundeseinheitlich geltenden Tarifvertrag geben sollte, der erstreckt wird. Und da haben die Arbeitgeber der Caritas einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das muss man auch immer wieder noch mal auch in Erinnerung rufen. Und deshalb sehen wir dieses Gesetz, was jetzt seit September wirkt, tatsächlich als Krücke an. Es braucht tatsächlich einen bundeseinheitlich geltenden Tarifvertrag für die Altenpflege. Da kommt man nicht dran vorbei. Und ich will auch noch mal deutlich sagen, es gibt immer noch massive Vergütungsunterschiede zwischen der Altenpflege und der Krankenpflege. Und daran sieht man auch, was Tarifbindung ausmacht. Denn bei den Krankenhäusern haben wir ganz, ganz überwiegend als Verdi die Tarifverträge abgeschlossen. Und es zeigt sich, dort haben wir ein besseres Vergütungsniveau. Und deshalb geht es darum, eine faire Vergütung durch einen bundeseinheitlich geltenden Tarifvertrag auch für die Altenpflege umzusetzen.
Faire Vergütung, da will ich doch noch mal insistieren, mal eine Summe zu hören. Also eine Pflegefachkraft, die jetzt in den Beruf einsteigt, wie viel Geld kann die denn erwarten? Also auch wenn es da Unterschiede gibt, aber vielleicht mal so ein Mittelwert, Frau Evans.
Die Frage ist, wo sie einsteigt. Das ist leider, da wird die Welt kompliziert. Steigt sie im Krankenhaus ein, kann sie locker, Frau Vogler, Frau Genster, bitte korrigieren Sie mich, bei 3.800 Euro landen.
Einstiegsgehalt.
Wir haben auch in der Altenpflege schon ein erstes Tarifwerk, will ich das mal nennen, wo von 4.000 Euro Einstiegsgehalt die Rede ist in der Altenpflege. Das ist aber sicherlich eher also eine Ausnahmesituation. Aber ich würde sagen, so zwischen 2.800 Euro und 3.600 Euro, so, das ist schon realistisch.
Das sind freundliche Zahlen, das muss ich wirklich deutlich sagen. Also ich bin Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus nebenher und sehe auch, wohin gehen die Auszubildenden nach der Ausbildung aus der Pflege, in der Pflege. Und die Situation ist, dass in der Regel das Einstiegsgehalt um die 2.200 bis 2.400 Euro liegt. Ne? Nein, tatsächlich auch in der klinischen Pflege. Und wir dürfen nicht vergessen, auch wenn wir so eine, wir haben immer gesagt vom Deutschen Pflegerat in den letzten Jahren, es gibt ja diese Einstufung der Belastungs- und der Verantwortungsgrade, wo ja die Pflege bei 4.000 Euro, da wollen wir ja hin, ja, landet Einstiegsgehalt, dass wir auch nicht vergessen dürfen, das ist ein Beruf, der arbeitet eben von Montag bis Freitag, sondern der arbeitet 24/7 und muss auch dementsprechend vergütet werden. Ja,
also die Menschen vergleichen sich.
Aber ja, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja, ich würde nur noch mal dazu sagen, das macht ja, glaube ich, jeder, wenn er wissen will, ob er gerecht bezahlt wird, vergleicht er sich, was kriegt die Nebenfrau, der Nebenmann, was verdient man in einem anderen Beruf. Und da ist jetzt die große Frage, Herr Winscheid, wo kann man denn die Pflege, wo kann man da Vergleiche ziehen? Fällt Ihnen da was ein?
Ja, also erstmal vielleicht noch den Satz zu Ende führen, an dem ich gerade eben stehen geblieben war, gewissermaßen, nämlich der erste Schritt. Also genau das ist das ja, dass wir dann über, was sind eigentlich faire Löhne, irgendwie in die Diskussion kommen. Und da helfen natürlich Tarife. Und wenn es flächendeckend ist, gewissermaßen, dann hat man auch eine Chance, sich intern zu vergleichen und eine Entgeltgleichheit auch nachvollziehen zu können. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, Pflege äußerlich aufzuwerten. Was man dazu sagen muss, ist auch, das hat Frau Vohler gerade nochmal angesprochen, ein hochbelastender Beruf, sozusagen, der nicht irgendwie in 3 Tagen in der Woche abgearbeitet ist und danach hat man irgendwie Freizeit, sondern rund um die Uhr, 7 Tage die Woche ist da Bedarf. Und dann ist es natürlich wichtig, sozusagen auch über eine Entlohnung, eine faire Entlohnung, diese Belastung auch zu kompensieren und anzuerkennen. Aber gleichzeitig darf es natürlich nicht dabei bleiben. Also auch, wir müssen auch da wieder über Entlohnung hinausdenken. Und das ist nicht das Ende, sondern wir brauchen dann auch Ideen dafür, dass wir nicht einen belastungsinduzierten Dropout produzieren, nur weil wir die Leute super bezahlen. Also sie sollen natürlich gut bezahlt werden, aber es darf halt am Ende nicht dazu führen, dass wir Prävention beispielsweise vernachlässigen.
Ja, Frau Genster.
Ich will aber auch nochmal sagen, wir waren ja gerade bei dem Thema Finanzierung auch stecken geblieben. Wir haben in den Krankenhäusern das Fallpauschalensystem, was mit dazu geführt hat, dass über viele Jahre hinweg, über 20 Jahre jetzt Personal in der Pflege abgebaut wurde und auch bei den Pflegepersonalkosten gespart wurde. Das ist inzwischen für die Pflege aufgehoben und das hat auch geholfen, dass wir im Bereich der Pflege deutlich nochmal aufwerten konnten, auch in den Tarifverträgen. Und die Finanzierung hängt natürlich auch mit dem Tarifniveau zusammen, aber es hat natürlich auch was mit Machtfragen zu tun. Das will ich auch noch mal deutlich sagen. Es ist auch eine Frage von Durchsetzungsstärke und da gibt es noch eine Menge zu tun. Aber ganz
klar.
Wer ist
da am Drücker? Wer müsste durchsetzungsstärker werden oder braucht mehr Unterstützung? Muss die aus der Politik kommen?
Also für die Altenpflege muss man ganz klar sagen, da fehlt uns als Gewerkschaft auch das Gegenüber, der Arbeitgeberverband, der tatsächlich flächendeckende Tarifverträge im Bereich der privaten Altenpflegeeinrichtungen macht. Stattdessen gibt es Arbeitgeberverbände, die eher uns auch als Gewerkschaften angreifen, ja, die Tariffähigkeit in Frage stellen. Das ist letzte Woche durch das BAG nochmal klargestellt worden, völlig ohne Frage. Aber es braucht auch auf der Arbeitgeberseite, den Willen, über Tarifverträge auch zu regeln, gute Bedingungen zu regeln. Und das vermissen wir. Das hat was zu tun mit der Kommerzialisierung im Bereich der Altenpflege, dass es ein völlig zersplittertes System ist, was zu wirklich schlechten Bedingungen geführt hat. Ja.
Frau Vogler, der Deutsche Pflegerat, dessen Präsidentin Sie sind, ist ja der Dachverband der wichtigsten Berufsverbände des Pflege- und Hebammenwesens, habe ich mir aufgeschrieben, was ein bisschen kompliziert ist. Wer kommt da überhaupt zusammen im Pflegerat?
Also vielleicht, das ist ja, jetzt gehen wir sozusagen in die Innenschau und natürlich haben die Pflegenden einen Anteil daran, weil der Organisationsgrad gering ist, sowohl in der Gewerkschaft als auch in den Verbänden. Es gibt aber auch noch eine andere Ebene, nämlich die der Selbstverwaltung, da komme ich gleich drauf. Aber tatsächlich, der Deutsche Pflegeverband bündelt unter seinem Dach auf der Bundesebene quasi die Berufsverbände, die in der Bundesrepublik für die Pflege in der Fachlichkeit stehen. Ja? Also wir haben breit aufgestellte Verbände, aber wir haben auch Fachverbände wie die Intensiv- und Anästhesiekräfte, wie die anthroposophischen Pflegekräfte, wie die Lehrenden. Also die sind alle unterschiedlich organisiert und diese Vielfalt zeigt auch das Einsatzgebiet von Pflegenden. Wenn wir jetzt gucken, wo fehlt sozusagen die Stimme, ist es tatsächlich so, die Pflege ist strukturell im Gesundheitssystem nicht angekommen. Sie ist nicht verortet. Jetzt kann man natürlich hingucken, wie sind die Krankenhäuser verortet, die Ärzte verortet, wie sind die Apotheker verortet, also alle die, die in der Heilberuflichkeit unterwegs sind. Und die sind mit dem Selbstverwaltungssystem verortet. Also mit Kammern. Das ist etwas, was für die Pflege in Deutschland vorenthalten wird.
Raus aus dem Pflegenotstand, aber wie? Das ist die Frage heute im Inforadio Forum in Zusammenarbeit mit der Hans-Böckler-Stiftung. Wir sind zu Gast bei der Labora 2022 in Café Moskau an der Berliner Karl-Marx-Allee. Mit dabei Michaela Evans, Institut für Arbeit und Technik an der Westfälischen Hochschule Recklinghausen-Gelsenkirchen, Grit Genster, Bereichsleiterin Gesundheitswesen, Gesundheitspolitik bei Verdi, der Dienstleistungsgewerkschaft, Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerates und Eike Windscheid, Experte für das Thema Pflege in der Abteilung Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung. Wir haben eingangs ziemlich ausführlich über Geld geredet, was ja auch nötig ist. Jeder, der einen Job hat, der eine Arbeit hat, der sich für eine Karriere interessiert, fragt sich, wie viel ist diese Arbeit wert? Und das misst man natürlich auch an dem, was man an Geld nach Hause trägt. Aber das wurde auch immer wieder schon gesagt, das ist nicht nur eine Diskussion über Geld, wenn wir auf die Pflege schauen. Wertschätzung ist mehr als Geld und es gehört natürlich auch dazu, dass man diese Arbeit durchhält. Und da ist die Frage, wie sind die Arbeitsbedingungen? Herr Windscheid, hat sich da was getan?
Ja, jetzt kann man wieder die Corona-Krise als das viel zitierte Brennglas sozusagen heranziehen, unter dem die Arbeitsbedingungen der Pflege natürlich nochmal besonders hochgradig belastend hervortreten. Also ein Aspekt der Corona-Pandemie war unter anderem, dass Beschäftigte im Gesundheitsdienst, und dazu gehört eben auch die Pflege, nochmal einem erhöhten Infektionsrisiko beispielsweise ausgesetzt waren. Das setzt Menschen auch gewissermaßen nicht nur physisch unter Druck, sondern auch psychisch, weil sie sich dann entscheiden müssen gewissermaßen, kann ich überhaupt noch zur Arbeit gehen, kann ich morgen noch meinen Job ausüben, sozusagen, was für ein Risiko gehe ich ein, wenn ich zur Arbeit gehe und möglicherweise an Corona erkranke. Insofern nochmal eine Verschärfung, aber auch das wird ja immer wieder zitiert und ist auch gut belegt, also es ist nicht erst seit der Corona-Pandemie schlecht bestellt um Arbeitsbedingungen in der Pflege sozusagen. Und an vielen Stellen gibt es eben auch Anforderungen an Pflegetätigkeiten, die sind nur schwer zu substituieren. Es gibt ja sowas wie einen Arbeits- und Gesundheitsschutz, der sich so mit solchen Fragen auch beschäftigt. Wie können wir sozusagen Gefahrstoffe substituieren, mit denen wir in Berührung kommen? Wie können wir möglicherweise mechanische Hebehilfen für die Beschäftigten organisieren und so weiter? Das gibt es durchaus. Das ist aber in vielerlei Hinsicht noch Stückwerk nicht in die Breite getragen sozusagen. Das heißt, was das Thema Prävention angeht, was das Thema nachhaltige Gesunderhaltung von Beschäftigten in der Pflege, was ich gerade eben schon mal angedeutet hatte, um dann auch so einen belastungsinduzierten Dropout zu verhindern, angeht. An vielen Stellen sind die Hilfen dafür noch nicht flächendeckend vorzufinden und eben auch an vielen Stellen Gefährdungsbeurteilungen noch nicht hundertprozentig umgesetzt.
Eine zentrale Frage ist ja, wenn ich das richtig verstehe, auch dieser Pflegeschlüssel. Also für wie viele Menschen ist der oder die Pflegebeschäftigte zuständig? Da gibt es ja unterschiedliche Schlüssel, was jetzt Krankenpflege angeht, Altenpflege. Vielleicht können Sie, Frau Genster, mal eine Hausmarke nennen. Wo stehen wir da jetzt gerade?
Wir stehen im internationalen Vergleich am Ende, 1 zu 10, 1 zu 12, je nachdem 1 zu 14 zum Teil. In der Altenpflege sieht es noch schlechter aus. Gerade in der Nacht haben wir häufig Alleinarbeit, die ist gefährlich. In der Altenpflege, auch in den Krankenhäusern, wo dann zum Teil, das hat der Verdi-Nacht Dienstcheck, den wir gemacht haben, rausgebracht. Eine Pflegefachkraft 26 Patientinnen und Patienten zu versorgen hat. Das ist gefährlich, sowohl für die Pflegekraft wie auch für die Patientinnen und Patienten. Und deshalb, das macht es klar, braucht es auch Personalvorgaben durch den Gesetzgeber.
Aber es damit gibt doch Pflegeuntergrenzen.
Es gibt Pflegeuntergrenzen, die sind aber nicht am Bedarf bemessen, am tatsächlichen Bedarf der Patientinnen und Patienten.
Das ist graue Theorie.
Das ist graue Theorie. Das ist ein erster Schritt, der hilft dort, wo die Pflege ganz miserabel war. Die 25% schlechtest besetzten Häuser werden darüber gezwungen, den Schlüssel anzuheben. Aber das System ist löchrig, es kann leicht umgangen werden. Pflegekräfte werden verschoben innerhalb des Hauses. Pflegeuntergrenzen gelten nicht für das ganze Krankenhaus, sondern nur für Teilbereiche. Und deshalb fordern wir eine bedarfsgerechte Personalbemessung, die PPR 2.0. Da liegt jetzt auch gerade ein Gesetzentwurf vor, mit dem wir gar nicht glücklich sind, weil es völlig im Wagen bleibt, ob diese PPR 2.0, die Personalbemessung, die sich am Bedarf bemisst, kommt oder nicht. Und dabei braucht es gerade das verbindliche Signal, damit das Personal bleibt.
Ja, ja, aber wenn Sie sagen, am Bedarf bemessen, dann ist ja wieder für mich jetzt als Laie die Frage, wer bemisst denn diesen Bedarf? Also macht das jetzt der Beschäftigte selber oder fragt man da den Chef des Krankenhauses oder der Pflegeeinrichtung oder wer hat da den Schlüssel, Frau Vogler?
Wir haben in Deutschland keinen Schlüssel und deswegen wollen wir einen einführen. Also wir haben, was wir vergleichen können, ist eben die Relation zwischen Pflegekräften und Patienten, die zu versorgen sind. Das haben wir gerade schon gesagt. Und was wir fordern, ist endlich zu sagen, wir brauchen, um gut die Menschen zu versorgen, und wir haben sowohl in der Langzeitversorgung, also im Heimbereich, als auch im klinischen Bereich Vorgaben, die wir umsetzen können, mit der PPR 2.0 zum Beispiel, wo man sagen kann, ein Mensch mit einem Schlaganfall, der auf der Station liegt, der braucht eine Versorgung, die braucht so und so viel Zeit. Den muss ich lagern, den muss ich mobilisieren, da muss ich bestimmte Körperpflegetätigkeiten üben, die muss ich ansprechen, da braucht es eine Kommunikation mit den Angehörigen. Und all diese Dinge, die werden in Zeitfaktoren umgesetzt und dann weiß ich, wie viele Menschen brauche ich denn, wenn ich zum Beispiel auf einer Neurologie arbeite, mit 10 Schlaganfallpatienten, mit Patienten, die eine MS haben und so weiter. Das ist nun wirklich keine Raketenwissenschaft. Das können wir tun.
Das haben wir in keiner Weise.
Wir haben so ein Instrument, wir würden es gerne einführen, können wir aber nicht, weil momentan ein Gesetzentwurf rausgekommen ist, der die PPR 2.0 zwar drin stehen hat, aber nicht mehr das drin steht, was Verdi, der DPR und auch die DKG zusammengearbeitet haben. Aber ich würde mal gerne noch mal zu dieser Situation mit dem, was die Pflegenden, ne, weil raus aus dem Pflegenotstand, aber wie? Es gibt ja von der Hans-Böckler-Stiftung, schön, dass wir da heute hier sind, eine wunderbare Untersuchung zu, was wollen die Menschen eigentlich? Und tatsächlich wollen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ausreichend Personal, um ihre Leute zu versorgen. Die Pflegenden heute in Deutschland können ihre Handlungen, ihre Pflege gar nicht machen, weil sie gar nicht dazu kommen. Die machen Notversorgung. Ja? Wir kennen in Deutschland, glaube ich, an wenigen Stellen eine wirklich gute pflegerische Versorgung. Und das fordern die Kollegen ein. Das wäre damit möglich. Und tatsächlich auch, und das ist ein wichtiger Punkt, der hier auch angesprochen werden muss, dass sie das tun können, was Pflegende tatsächlich auch gelernt haben. Wir haben eine Handlungskompetenzeinschränkung durch Vorbehaltstätigkeiten, die bei den Ärzten liegen. So können Pflegende zum Beispiel in Deutschland Wundmaterial, was sie in der ambulanten Versorgung brauchen, nicht selbstständig verschreiben. Die können Lagermaterial, sie müssen immer zum Arzt rennen. Das könnte durch die Pflegenden, das ist übrigens weltweit ziemlich gesetzt, dass das bei den Pflegenden in der Kompetenz ist. Das dürfen wir in Deutschland nicht und das ist schwierig. Ein letzter Punkt dazu. Die Impfdiskussion war an der Stelle total schräg. Jeden Tag rennen 500 bis 800.000 Pflegefachpersonen in die ambulante Versorgung und sind im Heim, versorgen da die Menschen. Und die hätten impfen können, weil es in anderen Ländern ging das auch. Aber wir diskutieren hier, ob Apotheker oder Tierärzte Menschen impfen. Und da merkt man, dass wir auch ein bisschen umdenken müssen, einfach in Deutschland. Pflege kann so unglaublich viel. Wir haben unglaublich viele Kompetenzen in der Pflege. Wir nutzen das in diesem Land gar nicht. Das zum Thema Wertschätzung. Es geht gar nicht darum, Wertschätzung zu machen, indem wir klatschen oder indem wir eine Statistik machen und die Pflegenden und die Menschen sagen in Deutschland, Mann, die Pflegenden sind toll. Das wissen wir ja.
Ja. Frau Vogler, das war jetzt
ich finde das super. Super, muss ich mich jetzt sofort anschließen. Sie haben ja die Studie angesprochen, ja, im Auftrag der Böckler-Stiftung, die ja zusammen auch mit der Arbeitnehmerkammer Bremen und der Arbeitskammer des Saarlandes durchgeführt wurde. Und ich glaube, es gibt eine wichtige Botschaft aus der Studie. Und die wichtige Botschaft ist, das, was wir heute an Pflegenotstand diskutieren, ist A, lange bekannt gewesen und B, hausgemacht. Warum ist es hausgemacht gewesen? Weil viele Pflegekräfte, die wirklich ihren Beruf gerne gemacht haben, die brennen für ihren Beruf, ja, die eine hohe Motivation haben, irgendwann gesagt haben, unter diesen Bedingungen kann ich nicht mehr. Ja, wir haben sie in der Studie gefragt, wärt ihr denn bereit, unter den für euch richtigen Rahmenbedingungen zurückzugehen? Ja, und was sehen wir? Die Menschen wären bereit, weil sie kehren nicht dem Beruf den Rücken und sie kehren auch nicht dem Berufsfeld den Rücken, sondern sie kehren den Rahmenbedingungen ihrer Arbeit den Rücken. Das ist ein großer Unterschied. So, und da würde ich jetzt gerne noch mal einhaken zum Thema PPR 2.0. Ich glaube, wir müssen aufpassen, so richtig das ist, verbindliche Systeme für Personalbemessung einzuführen. Das brauchen die Menschen, damit sie Verlässlichkeit haben in ihren Arbeitsbedingungen. Ja, damit auch Vereinbarkeit, verlässliche Arbeitszeiten, all das geregelt werden kann. Aber wir haben in der Studie ermittelt, dass wir zwischen im Minimum 300.000 beruflich Pflegende durch Berufsrückkehr und Erhöhung von Teilzeit zurückgewinnen könnten. Setzt aber eben voraus, dass wir andere Rahmenbedingungen schaffen und dass wir auch Ideen entwickeln, wie wir die Menschen erreichen.
Man muss jetzt vielleicht aber auch die andere Seite noch mal mit ins Gespräch bringen, nämlich alles Geld, was ausgegeben wird, muss ja auch irgendwo reinkommen. Und da gibt es A, die Leistung der Pflegekasse, dann gibt es die Leistungen, die die zu Pflegenden selbst erbringen müssen. Wenn sie nicht so viel Geld haben, kann man Hilfe zur Pflege beantragen, beziehungsweise die Angehörigen müssen, wenn sie über einem bestimmten Limit bei dem Einkommen liegen, auch was dafür zahlen. So, da hängt es natürlich auch immer. Muss an dieser Schraube auch gedreht werden, Herr Windscheid? Und wenn ja, in welche Richtung?
Eine Möglichkeit, die immer wieder zur Diskussion gestellt wird, ist ja eine Pflegevollversicherung über eine Bürgerversicherung, also wo alle Erwerbstätigen einzahlen, auch alle Erwerbsarten, Einkommensarten gewissermaßen einfließen. Und das hätte natürlich irgendwo beinhaltet, dass die Möglichkeit, solidarisch das System zu finanzieren und eben auch für gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne zu sorgen. Und auf der anderen Seite auch nicht über steigende Eigenanteile gewissermaßen bei den zu Pflegenden, diese gegen Beschäftigte auszuspielen. Weil das beinhaltet ja auch der Anstieg jetzt der Zahlung, die ja begrüßenswert ist sozusagen politisch. Aber es führt natürlich unter Umständen dazu oder beinhaltet die Gefahr, dass Pflegende sagen, Mensch, irgendwie Beschäftigte nehmen uns jetzt hier aus und jetzt muss ich irgendwie mehr bezahlen für meine Pflegebedürftigkeit.
Also das, was Sie jetzt gerade sagen, das ist im Grunde das, was ja für die Krankenversicherung auch schon ewig diskutiert wird, eine Bürgerversicherung draus zu machen. Also, dass man die Grundversicherung nicht trennt in gesetzliche und private und dann vielleicht noch die Beamten auf der anderen Seite, sondern alle in einen Topf. Aber wir merken ja, diese Diskussion ist ewig, Frau Genster. Wie lange warten wir da noch?
Die ist ewig und ich finde gerade jetzt, wo wir merken, die Krisen überlagern sich, die Verteilungsauseinandersetzungen nehmen zu, ist es richtig, diese Frage der Finanzierung, die strukturelle Frage der Finanzierung neu aufs Tapet zu bringen und zu diskutieren und auch umzusetzen. Und da ist es richtig, das Thema Bürgerversicherung zu diskutieren. Es ist richtig, bei der Pflegeversicherung anzufangen, weil die Pflegeversicherung sich in den System ähnelt zwischen der privaten und der sozialen Pflegeversicherung. Es ist einfacher umsetzbar. Und wir haben ja die Besonderheit, wie Sie eben erwähnt haben, bei der Pflegeversicherung, dass es eben eine Teilleistungsversicherung ist und das Pflegerisiko eben nicht vollständig abgedeckt wird. Das führt in der ambulanten Pflege auch zu einer Unterversorgung, weil die Menschen die Pflegeleistungen nicht dazu nehmen, die sie eigentlich brauchen. Und im Bereich der stationären Pflege haben wir es mit exponentiell steigenden Eigenbeiträgen zu tun. Auch die Zahlen der pflegebedürftigen Menschen, die von Hilfe zur Pflege abhängig sind, steigt wieder seit einigen Jahren. Und das zeigt doch nur, dass dringend die Pflegeversicherung auf stabile Füße gestellt wird. Und Verdi setzt sich ein für eine solidarische Pflegegarantie. Das heißt eben auf der einen Seite eine Pflegevollversicherung, die die Leistungsseite vollständig abdeckt. Und auf der anderen Seite eine Bürgerversicherung in der Pflegeversicherung, die die Beitragseinnahmen Seite breiter aufstellt, alle Bürgerinnen und Bürger nach ihren Möglichkeiten entsprechend ihres Einkommens einzahlen und damit auch eine solidarische Finanzierung erfolgt. Das muss diskutiert werden. In der Tat, in dieser Regierungskonstellation ist es schwer, aber es ist dringend notwendig.
Frau Vogler, wo stehen wir denn jetzt gerade? Die Pflegekassen sind da, die Kassen leer. Oder ist da noch ein bisschen was drin? Wir erfahren ja gerade aus allen Lebensbereichen, es wird teurer. Wir merken das beim Einkaufen, die Energiekosten explodieren. Das betrifft ja auch die Pflegeeinrichtung. Mhm. Wenn die ihre Nebenkostenabrechnung kriegen, dann legen die gleich noch mal drauf. Dann muss jeder noch mal 200 Euro mehr bezahlen. Also wo stehen wir da gerade?
Ich mache mal bei Frau Genster gleich anschließen. Ich glaube tatsächlich, dass wir Gesundheitssysteme in Deutschland völlig neu denken müssen. Wir diskutieren ja jetzt schon auch wieder in den vorgegebenen Systemen, die wir haben. Ne? SGB-5, SGB-11. Wie sieht es denn aus? Pflege findet in allen Bereichen statt. Dann haben wir noch Rehabilitation und Teilhabe. Und hier rauszugehen und zu sagen, wo, also den Blick auf die Patienten, auf die Bewohnerinnen, auf die Pflegebedürftigen zu wenden und sagen, wir schauen uns die Wege an und führen die Sozialgesetzbücher zusammen, wäre ein Weg, das zu überlegen. Ich glaube auch, es geht nicht ohne Steuer, Querfinanzierung, und wir müssen es tatsächlich in der Bevölkerung diskutieren. Wir werden in der Zukunft, die Schätzung, Sie kennen sie, 500.000 Pflegefachpersonen werden uns in den nächsten 10 Jahren fehlen. Das heißt, die Versorgungssituation muss eine andere werden. Werden wir die Krankenhäuser, die wir heute haben, morgen noch haben? So wird es nicht sein. Wir müssen darüber nachdenken. Wir haben ja auch in Deutschland die höchste Bettenanzahl an klinischen Betten in Europa. Die Qualität der Versorgung ist aber nicht unbedingt besser. Aber wir haben den schlechtesten Personalschlüssel. Da stimmt irgendwas im System nicht. Auch das müssen wir uns angucken. Wir reden von Ambulantisierung. Da wird jetzt auch schon von DRGs für den ambulanten Bereich gesprochen. Da müssen wir einfach, also von diesen Fallpauschalen, die dann irgendwie für Patienten gelten sollen. Tatsächlich regionale Versorgungszentren mit neuen Berufsbildern zum Beispiel für die Pflegefachpersonen, wie eine Community Health Nurse, also so eine studierte, gute Kollegin, die gute pflegerische Versorgung steuern kann, also neue Berufsbilder zu initialisieren für die Pflege. Es geht um, wie kommen wir aus dem Pflegenotstand? Wir brauchen auch neue Berufsbilder. Wir brauchen bundeseinheitliche Qualifizierungswege, es muss einen Karriereweg in der Pflege geben, noch sehr viel deutlicher als es heute ist. Und mit neuer Versorgungssituation, die wir schaffen, durch ambulante Versorgung, durch eine angepasste klinische stationäre Unterbringung und durch viel mehr Versorgung zu Hause, glaube ich, und mit dem Einbezug der Bevölkerung, können wir den Weg zusammen schaffen, um auch attraktiv zu werden für die Zukunft. Aber in den Systemen, in denen wir heute denken, wird es unglaublich schwer werden, das zu bewältigen.
Ja, Frau Evans, ist das gerade eine gute Zeit, die Grundsatzfrage zu stellen, wo es alles gefühlt drunter und drüber geht?
Ich glaube, das ist sogar eine historische Chance, genau jetzt diese Fragen zu stellen, weil wir hatten ja vorhin schon den Punkt, wir stellen sie nicht zum ersten Mal, sondern seit vielen Jahren sind auch mit Blick auf internationale Studien, internationale Erfahrungen genau diese Punkte in der Diskussion. Man hört es sich auch immer gern dann, aber da passiert eben nicht viel. Und ich glaube, das muss der Ausgangspunkt auch dieser Corona-Erfahrung sein, zu sagen, wir werden gesellschaftliche Transformation, egal ob sozial, ökologisch und so weiter, nicht bewältigt kriegen, wenn wir die Frage nach der Pflege und der pflegerischen Versorgung der Zukunft nicht geklärt kriegen. Dann wird es noch an ganz anderen Stellen brennen. Und ich behaupte auch, dann werden auch andere Branchen große Schwierigkeiten haben, ihre Fachkräfte zu bekommen, wenn niemand mehr da ist, der pflegt, versorgt und unterstützt.
Unser Thema ist heute, wie kommen wir raus aus dem Pflegenotstand, der seit vielen Jahren beschrieben und auch gefühlt wird ja von Menschen, die damit zu tun haben, ob sie nun dort beschäftigt sind oder ob sie selbst gepflegt werden oder bekannte Verwandte in der Pflege haben. Ein großes Thema. Wir haben aber schon festgestellt, viele Probleme sind nach wie vor ungelöst. Wir diskutieren weiter an dieser Stelle mit Michaela Evans vom Institut für Arbeit und Technik an der Westfälischen Hochschule Recklinghausen-Gelsenkirchen, Grit Genster von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats, und Eike Windscheid von der Hans-Böckler-Stiftung. Mit der Hans-Böckler-Stiftung und der Labora 2022 gemeinsam machen wir auch dieses Forum heute. Wir haben gerade diskutiert darüber, dass wir eigentlich Pflege, Finanzierung, Organisation, Arbeitsbedingungen von Grund auf jetzt nochmal neu diskutieren müssen, gerade weil die Gesellschaft in einer schwierigen Situation ist. Und da gebe ich jetzt nochmal ein paar Minuspunkte dazu, die es noch komplizierter machen. Demografischer Wandel. Wir alle wissen, die Gesellschaft wird älter. Viele ältere Menschen werden Pflege brauchen, immer mehr. Und selbst wenn viele junge Leute bereit sind, das zu tun, werden wir diesen demografischen Wandel überlisten können, Herr Windscheid?
Ja, also erstmal haben wir jetzt, glaube ich, ganz, ganz viele Minuspunkte angesprochen. Und natürlich, die Probleme sind vorhanden, aber genau das ist das die Sache vielleicht auch oder der Mehrwert dieser Runde, dass wir vielleicht auch zu Lösungsansätzen kommen könnten, die ja da sind durchaus oder die zumindest auf dem Papier stehen. Und ein sehr, sehr prominentes Beispiel ist ja eben die Studie von Michaela Evans und KollegInnen, die sich ja mit dem bestehenden Fachkräftepotenzial, was faktisch vorhanden ist, was gewissermaßen schlummert als ein Schatz, der da vor uns liegt, wo hochmotivierte, gut qualifizierte Pflegefachkräfte bereitstehen für eine Rückkehr, weil sie gesagt haben, wir wollen Stunden reduzieren oder weil sie möglicherweise aus Überlastungsgründen zunächst ausgeschieden sind, die anzusprechen sozusagen. Das wird vielleicht nicht die von Frau Vogler prognostizierte Lücke von 500.000 schließen, aber sozusagen ist da erstmal eine Chance zu mildern.
Geben wir mal noch zu ein paar anderen Möglichkeiten. Fachkräftegewinnung aus dem Ausland wird ja praktiziert. Da gab es Auslandsreisen von Regierungsmitgliedern, da wurde auch die Werbetrommel gerührt. Aber Frau Vogler, wie viele sind denn gekommen bis jetzt?
Na, es sind schon ganz viele gekommen, aber es gehen auch ganz viele wieder, weil die Bedingungen in Deutschland eben so sind, wie sie sind. Und an der Stelle gehe ich nochmal auf die Handlungskompetenz von Pflegenden in Deutschland ein. Pflegende können weltweit sehr viel mehr in ihrer Berufspraxis tun und ausüben, was sie hier in Deutschland nicht können. Und wenn wir auf Deutschland schauen, dann geht es auch darum, wie ist sozusagen unser Abschluss international angesehen oder was können die Menschen hier machen? Also das ist ein Mosaikstein, die Menschen aus dem Ausland zu holen und ihnen hier was anzubieten. Aber ich meine, so wie die Menschen aus dem Beruf rausgehen, gehen sie auch in ihre Länder, also auch gehen sie auch in ihre Länder wieder zurück.
Man hört ja von manchen Zuwanderungen gepaart mit Fachkräfteanwerbung, das sei die Lösung. Aber darauf kann man sich nicht verlassen.
Nein, wir können nicht, wo, also so 300.000 Pflegekräfte aus dem Ausland, wo soll man die herholen? Ganz abgesehen davon ist ja der demografische Wandel im Ausland genauso vorhanden wie bei uns. Es geht ja allen so, wie es uns auch geht. Und an der Stelle gibt es ja auch schon Länder, wo wir auch in Deutschland gesagt haben, da werben wir eben keine Menschen an, weil es auch in anderen Ländern Pflegenotstände gibt, die sich zwar anders darstellen, aber die eben auch vorhanden sind.
Dann lassen Sie uns noch ein bisschen über den Nachwuchs reden. Wer will denn heute in Pflegeberufe? Sind das Leute, die, ich sage mal ganz böse, nichts Besseres finden? Sind das Leute, die besonders engagiert sind und die sagen, es ist eine harte Arbeit und richtig reich werde ich auch nicht, aber ich will mit Menschen zu tun haben, will denen helfen? Also hat da jemand mal eine Studie gemacht? Was sind Gründe für junge Leute, heute in Pflegeberufe einzusteigen? Frau Genster?
Also wir haben keine Studie gemacht, aber wir wissen, dass es, weil es ja eigentlich ein ganz wunderbarer Beruf ist, wenn die Bedingungen stimmen, dass das Interesse an dem Ausbildungsberuf in der Pflege ja schon auch da ist. Und die aktuellen Zahlen zeigen auch gerade, es sind 2021 5% mehr Auszubildende ausgebildet sind in der Ausbildung gegenüber 2020. Ich meine aber, da ist noch Luft nach oben. Da können noch mehr Ausbildungsplätze bereitgestellt werden. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, und auch da zeigt sich das Potenzial, was nicht ausgeschöpft ist und dass eben auch der Personalnotstand an vielen Stellen hausgemacht ist, circa ein Viertel der Auszubildenden verlässt die Ausbildung ohne Abschluss. Das hat unterschiedliche Gründe. Entweder erleben die Auszubildenden in ihrer Ausbildung, in der Praxis, den Pflegealltag, den sie sich ganz anders vorgestellt haben. Und das liegt dann auch daran, dass die Bedingungen so sind, wie sie sind. Oder sie erfahren, dass die Praxisanleitung nicht genug Zeit hat. Das heißt, da muss mehr Zeit investiert werden. Die erfolgt nicht so. Und deshalb zum Teil auch die Abschlussprüfung nicht geschafft wird. Das heißt, Ausbildungsbedingungen müssen sich verändern, müssen sich verbessern, damit die Auszubildenden die Ausbildung auch schaffen und durchhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, Herr Winscheid?
Entschuldigung, Michaela, du hattest auch.
Oder erst Frau Evans, dann Herr Winscheid.
Bitte.
Ich wollte an das anschließen, was Herr Winscheid vorhin gesagt hat, nämlich wir müssen über Lösungen reden und nicht immer nur die Probleme reproduzieren.
Da sind wir ja gerade dabei.
Wie kriegen wir mehr Nachwuchs? Genau, und jetzt waren wir gerade bei dem Punkt Ausbildung und ich finde, ein konkreter Lösungsansatz liegt darin, wir müssen auch mehr tun, um stereotype Vorstellungen davon, was ist der Pflegeberuf, abzubauen. Frau Genster hat vorhin gesagt, junge Menschen gehen in die Pflege, weil sie sinnstiftend arbeiten wollen. Das sagen uns auch andere Studien. Sinnstiftendes Arbeiten für Gesellschaft etwas tun ist ein ganz hoher Stellenwert für junge Menschen, wenn sie sich für eine Ausbildung entscheiden. Wir wissen aber auch, dass viele junge Menschen zu wenig verlässliche Informationen darüber haben, welche beruflichen Entwicklungsperspektiven habe ich denn in der Pflege im Sinne von Fortbildung, Weiterbildung, fachlicher Spezialisierung. erstens. Und zweitens, wenn ich mich spezialisiere, lohnt sich das für mich auch in der beruflichen Entwicklung. Und da, meine ich, müssen wir auch ran zu sagen, Frau Vogler hat es vorhin angesprochen, wir haben einen tollen Beruf, wir haben tolle Kompetenzen und wir haben auch viele Möglichkeiten, diese Kompetenzen einzusetzen. Ich wage aber mal die These, wir sind noch nicht wirklich gut darin, das junge Menschen auch zu kommunizieren. Auch das gehört dazu.
Herr Winscheid. Es ist natürlich leicht, den Menschen oder potenziellen Beschäftigten in der Pflege zuzuweisen, ach, ihr wollt den Job gar nicht machen. Ihr seid euch zu fein dafür oder dann wollt ihr lieber was anderes machen. Aber andersrum wird ja ein Schuh draus. Nämlich genau so, dass man sagt, okay, die Leute sind vielleicht nicht genug angereizt, diesen Job zu nehmen, weil sie wissen, dass möglicherweise die Arbeitsbedingungen nicht so attraktiv sind. Also kann man nicht daran was ändern? Oder dass die Ausbildungsbedingungen nicht so attraktiv sind? Kann man daran was ändern? So, um diese Frage sollte es vielleicht gehen, weil da können wir natürlich was dran tun. Die Einstellung von Menschen verändern, die diffus ist und eine bunte, vielfältige Welt vor sich haben, ist schwierig. Aber wenn wir Arbeitsbedingungen anpacken, und dafür haben wir natürlich Studien und Vorschläge, dann haben wir doch was Konkretes in der Hand und können es den Leuten anbieten. Und nicht nur gewissermaßen jungen Menschen, die aus der Schule kommen oder bereits ausgebildeten und motivierten Fachkräften, sondern wir können doch alle adressieren. Warum nicht gute Arbeitsbedingungen für Eltern schaffen, gute Arbeitszeitarrangements anbieten? Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Können wir nicht Beschäftigte, die leistungsgewandelt sind, auch in den Arbeitsprozess integrieren, da eine Möglichkeit aufmachen? Was ist mit Menschen ohne Schulabschluss, ohne berufsqualifizierenden Abschluss und so weiter? Wie können wir diese Menschen erreichen, diese Personengruppen erreichen? Das ist ja auch etwas, was ihr in eurer Studie gemacht habt, dass ihr gesagt habt, wir müssen da gezielter ansprechen.
Frau Vogler, Sie sind ja auch Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus für Pflegeberufe, also Sie erleben das ja da, den Umgang mit jungen Menschen, und da gehen dann auch welche weg, wie wir gehört haben, vermutlich auch bei Ihnen. Wie ist die Stimmung, die Sie da spüren?
Also ich bin seit 20 Jahren in der Ausbildung, also ich weiß ganz gut Bescheid. Und ich kann Ihnen sagen, das Interesse an der Pflegeausbildung ist nach wie vor hoch. Es war nie ein Problem des Einstieges. Was wir auch wissen, ist, dass Eltern einen großen Einfluss haben auf die Berufsentscheidung der Kinder. Und das, da macht natürlich sozusagen der Ruf eines Berufes macht dann natürlich auch viel aus. Also von daher müssen wir natürlich auch daran denken, ne, was ist der eigentliche Kern von pflegerischer Aufgabe? Und ich glaube tatsächlich, um den geht es nicht, weil der Beruf an sich, der steht wirklich mit seiner Kompetenz klar da. Zum Thema Ausstieg. Seitdem ich Pflege ausbilde, ist es so, dass wir immer schon einen hohen Ausstieg hatten, weil es einfach ein Beruf ist, der viel fordert und der auch eine soziale Situation bringt, immer wieder in neue Teams, sich auf Patienten einzulassen, immer im sozialen Kontakt zu sein. Das ist etwas, was nicht oft thematisiert wird, wofür man aber auch geschaffen sein muss als Mensch, damit man das schafft. Und da finde ich das auch, da haben die Auszubildenden auch ein Recht zu entscheiden. Dafür ist Ausbildung da, zu sagen, okay, das ist nichts, was ich mein Leben machen kann. Ich glaube tatsächlich, ich bin da wirklich noch optimistisch, was auch zur Lösungssituation. Ich bin bei allem, was ich hier höre, so total dabei. Was aber auch, wo wir hinschauen müssen, ist, wir haben eine neue Ausbildung in Deutschland, zu der stehe ich auch. Das ist die generalistische Ausbildung, die sozusagen die Berufsfelder zusammenschließt.
Altenpflege,
genau.
Krankenhaus.
Ne? Weil so wir natürlich, wir haben ja wirklich dieses sehr, sehr, sehr traditionelle Denken in Deutschland, was es weltweit ja so in dieser Form nicht gibt. Wir lösen das jetzt im Rahmen der Ausbildung auf. Da kommen die Auszubildenden und gehen in ein Feld mit der alten historischen Vorstellung. Da müssen die erstmal ein bisschen durchhalten. Wir brauchen aber auch die zuführenden Ausbildungsgänge, also die Pflegefachassistenten. Und da will ich auch noch mal sagen zu dem Thema Ungelernte oder ohne Schulabschlüsse. Niemand ohne Schulabschluss in die Ausbildung. Wirklich, solange wir nicht sichern, dass dann die allgemeinbildende Bildung auch das, ich warne davor. Erst muss der Mensch die Schulbildung schaffen dürfen und dann in die Ausbildung gehen. Aber das ist noch mal eine andere Diskussion. Also wir brauchen die Pflegefachassistenten, wir brauchen die generalistische Ausbildung, wir brauchen den Bachelorstudiengang. Wir haben im 20 angefangen überhaupt. Da konnte man das allererste Mal in Deutschland Pflege studieren, grundständig. Das ist in anderen Ländern vor 100 Jahren schon gang und gäbe gewesen. Und dann brauchen wir auch Master-Absolventen, die dann in dem Bereich wirklich Weiterbildung und Fortbildung gehen. Also, und wenn wir das darstellen können, dass wir eben alle Optionen haben, ja, für die 10-jährigen Schulabsolventen, für die Abiturienten, dass wir alle Optionen haben und dass man auch Querstiege hat. Und das muss man auf der Bundesebene, und das ist jetzt die Lösung, ja, da muss man auf der Bundesebene nicht nur den Generalisten regeln, sondern die gesamte Bildungsstruktur von Pflege. Und dann wird es ein bisschen klarer.
Gut, jetzt möchte ich, wir sind ja bei der Labora 2022, es geht um die Zukunft auch der Arbeitswelt, noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, da sehe ich immer diesen berühmten Pflegeroboter vor mir. Der Beschäftigte oder die Beschäftigte lehnt sich entspannt zurück und der Roboter macht die Arbeit. Ist das die Zukunft in Pflegeeinrichtungen, Frau Evans?
Ich schließe jetzt mal, wir sind ja beim Thema Lösung, an das Letzte an, was Frau Vogler gesagt hat. Ja, das ist richtig, aber es muss uns trotzdem gelingen. Wir haben ja zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die generalistische Pflegefachassistenzausbildung, wo man auch den Schulabschluss mit nachholen kann. Und was wir hinkriegen, das ist super, genau. Und was wir aber hinkriegen müssen, ist, dass mehr junge Menschen das auch schaffen, weil auch wenn die Abbrecherquoten hoch waren, wir können es uns nicht mehr leisten. So, und jetzt komme ich zum Thema Digitalisierung. So, da wäre ein ganz konkretes Feld, wo ich glaube, wir wirklich eine Chance haben, durch digital gestütztes Lernen, adaptive Lernsysteme, Begleitung auch ne, in der Pflegeausbildung zusätzlich zu dem, was ohnehin schon passiert, einen Beitrag dazu zu leisten, dass junge Menschen nicht mehr an der Theorie in der Pflegeausbildung scheitern.
Aber ich will noch einen Schritt weitergehen. Frau Gensen, lassen Sie mich kurz fragen, ein bisschen konkret machen. Digitalisierung ist ja jetzt nicht nur, dass man mit digitalen Mitteln lernt, sondern die Frage ist ja auch, was heißt das dann in der konkreten Pflegearbeit? Ich denke an manche Ärzte, die nur noch in ihren Laptop gucken. Der Patient sitzt da auch mit dabei, aber angefasst und untersucht wird er vielleicht noch, aber da ist gar nicht die Zeit. Da muss dokumentiert werden und muss alles rein in den Computer. Ist das in der Pflege vielleicht auch irgendwann mal so, Frau Genster?
Das ist so. Also die Zeit, die draufgeht für Dokumentation, die ist, der Zeitanteil ist viel zu groß. Und deshalb ist die Digitalisierung auch eine große Chance. Und da gibt es eine große Offenheit bei den Pflegekräften, dass sich da endlich was tut, weil Deutschland hinkt da deutlich hinterher, was den Digitalisierungsgrad angeht. In den Krankenhäusern tut sich gerade was durch den Krankenhauszukunftsfonds. Das haben wir heute schon gehört, 4,3 Milliarden Euro fließen da rein, aber das muss auch gut eingesetzt werden und das muss so eingesetzt werden, dass Beschäftigte beteiligt werden. Bei der Auswahl der Systeme, auch bei der Entwicklung der Software, da ist viel zu wenig, was passiert, denn am Ende muss es so sein, dass die digitale Technik den Pflegeprozess unterstützt und nicht andersrum. Am Ende muss es auch so sein, dass Pflegekräfte entlastet werden, um mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten, für die Pflegebedürftigen zu haben. Es darf nicht sein, dass das Personal eingespart wird. Das könnte ja auch so ausgehen. Ja.
Ich habe diesen Pflegeroboter vorhin genannt. Das ist ja jetzt nur so ein Beispiel, aber diese schwere Arbeit, wo man ja die Menschen gerade in der Altenpflege dann auch bewegen muss, wenn sie selbst nicht mehr dazu in der Lage sind, also wo dann auch viele Handgriffe nötig sind. Ist das irgendwie dann entfremdet vom Menschen oder kann man sich wirklich vorstellen, dass die Maschine da was übernimmt, Herr Windscheid?
Also vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Pflegeroboter. Den gibt es tatsächlich und der wird auch erprobt. Dann gibt es ganz, ganz spannende Projekte dazu, die sich damit beschäftigen. Aktuell ist er natürlich nicht in der Breite oder in der Fläche irgendwo anzutreffen. Hilft uns also hier beim Thema Pflegenotstand gerade leider gar nichts. Aber sicherlich ist das eine Möglichkeit, auf die man in ferner Zukunft mal drauf zusteuert. Was mittelfristig, wenn das jetzt eine langfristige Perspektive ist, was mittelfristig aufgesetzt ist und was schon stärker in der Fläche vertreten ist, das sind so Dinge wie, ich hatte das vorhin mal angesprochen, Traghilfen. Oder es gibt auch sowas wie Exoskelette, ja, die erprobt werden. Das sind durchaus auch noch...
Exoskelett ist genau was?
Ja, das ist so, man kennt das manchmal aus so Filmen, aus so Actionfilmen. Das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn Menschen sozusagen in einem äußeren Skelett stecken und dadurch eine erhöhte Kraft sozusagen erhalten. Das gibt es dann in Teilen. Sozusagen, da gibt es auch ganz interessante Studien auch von der Bauer und also Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und so weiter. Das wird alles auch erprobt und das kann mittelfristig auch eine Hilfe sein, wo wir, und das habe ich auch schon gesagt, vielleicht auch in die Prävention stärker einsteigen können, Verschleiß vorbeugen können und gesunde Haltung von Beschäftigten. Das geht so in diese Richtung, aber durchaus auch digital und vernetzt. Und was wir aktuell schon haben, das ist das, was Gensler gerade eben gesagt hat, was durchaus in den digital vernetzten Kliniken, und dazu gab es heute auch schon eine sehr, sehr spannende Session, Krankenhausinformationssysteme beispielsweise, die dann durchaus auch, wenn sie denn gut angelegt sind, und auch das ist wieder ja wichtig, es sind ja alles keine Selbstläufer, sondern müssen gut eingeführt werden, die Menschen müssen mitgenommen werden, sie müssen verstehen, wie die Systeme funktionieren, und dann kann es auch gelingen, dass dadurch mal mehr Zeit frei wird, um die wirklich wichtigen pflegerischen Tätigkeiten oder die den Menschen, die in der Pflege tätig sind, wichtig sind, durchführen zu können.
Raus aus dem Pflegenotstand, aber wie? Das war die Frage, die wir heute zumindest ansatzweise beantworten wollten. Ich hoffe, das ist uns einigermaßen gelungen. Danke herzlich für die angeregte Debatte hier auf dem Podium an Michaela Evens vom Institut für Arbeit und Technik an der Westfälischen Hochschule Recklinghausen-Gelsenkirchen, an Grit Genster von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die Präsidentin des Deutschen Pflegerats Christine Vogler und Eike Windscheid von der Hans-Böckler-Stiftung. Mit der Hans-Böckler-Stiftung haben wir das heute gemeinsam gemacht im Café Moskau bei der Labora 2022. Danke Ihnen allen hier und Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.